Ich war ja am Mittwoch im Seniorenkreis und bekam überraschenderweise so eine kleine Kiste mit allen möglichen Kostbarkeiten. Und darin war auch ein Brief. Und als ich den zu Hause gelesen habe, ich war vom Donner gerührt. Meine Gemeinde ist so, so gut zu mir. Und mein erster Gedanke war, Herr, bewahre mich davor, dass ich nicht hochmütig werde, wenn ich das hier lese. Aber ich möchte noch mal von Herzen Danke sagen, einfach dafür, dass ihr mich natürlich auch 5 Jahre getragen habt jetzt schon und dass ihr auch nach 5 Jahren immer noch mit mir zufrieden seid. Und jetzt kommt das, wie Reinhard immer sagt, das Filetstück des Gottesdienstes. Dieter, herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Morgen nochmal für alle, die ich vielleicht noch nicht begrüßt habe. Ich möchte euch sagen, für wen wir heute die Predigt geschrieben haben. An die Gemeinde Gottes in Lübeck, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 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 So, ich hoffe, es geht alles gut mit meinem Lesen heute und mit meinem Reden. Ich stehe nämlich kurz vor einer Augenoperation und das, im Moment ist das alles nicht mehr so toll. Aber wenn es irgendwo mal hakt, dann habt bitte Geduld mit mir. Ja, ich würde euch gerne ein bisschen teilhaben. Wir haben ja auch durch die Zeugnisse an eurem Leben teil. Ich möchte euch ein bisschen teilhaben lassen an meinem Leben. Wir waren vor 14 Tagen in Urlaub, meine Frau und ich. Und letzten Sonntag waren wir in Lauenburg. Und nachdem ich dort den Predigtdienst hinter mir hatte, war ich eigentlich recht entspannt und wir sind dann nach Hause gekommen. Und warum ich so entspannt war, war eigentlich, dass ich die Predigt für heute schon fertig hatte. Sonst ist das immer eine Sache, die so sich über die ganze Woche hinzieht bei mir. Ich bin ja mehr oder weniger Laienprediger und muss vieles noch so zusammensuchen aus der Bibel. Aber das war eine schöne, entspannte Woche letztens. Die ging ungefähr bis Donnerstag. Und dann wurde mir mit einmal klar, das ist es nicht. Die Predigt, die ich so schön für mich schon vorbereitet hatte, die ist es nicht. Vielleicht werden wir die vielleicht in 1-2 Jahren nochmal hören, aber im Moment war etwas anderes dran. Und ich habe Gott gefragt, was ist denn heute dran? Und ja, ich bekam dann das Thema Gerechtigkeit. Da habe ich gedacht, wow, wie gehört dann das Thema Gerechtigkeit hier richtig schön in den Sommer? Ja, das wirst du schon sehen. Okay, wir haben das vorhin gehört, das Internet ist neu aufgesetzt worden hier oder zugänglich gemacht worden. Ich habe immer auch das Vorrecht, dass ich ins Internet gehen kann und mir dann hier die Predigten anhören kann. Das haben wir richtig im Urlaub auch genossen. Und dann habe ich gehört, obwohl wir im Urlaub waren, wie Rolf davon gesprochen hatte, dass wir aufgerufen sind, auch andere Menschen zu evangelisieren. Und Benno hatte eine Predigt gehalten, wo es dann auch um die Waffenrüstung Gottes ging. Und auch in der Einleitung ist darüber gesprochen worden, anderen Menschen von Jesus zu berichten und Menschen für Jesus zu gewinnen. Und irgendwie habe ich heute einen guten Anschluss dazu gefunden mit der neuen Predigt, die ich dann ab Donnerstagabend nochmal neu geschrieben habe. Ja, ich hoffe, ich habe einen kleinen Anmarschweg, den müssen wir aber machen, Menschen für Jesus zu führen, damit sie gerettet werden. Ich habe vor kurzem im Urlaub mal wieder mit einer jungen Frau gesprochen, die hatte mir ihr Leid geklagt und sagte, Mensch, ich wollte doch so gerne, dass mein Freund und vielleicht zukünftiger Ehemann sich auch bekehrt. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und nö, der ist renitent, der möchte nicht. Und dann sagt sie, aber gerade der liegt mir doch so am Herzen. Und ich habe gesagt, ja, wie hast du es ihm denn versucht zu erklären? Und dann sagt sie, ja, ich wusste zum Schluss nichts anderes zu sagen, als hör mal zu, wenn du morgen stirbst und tot bist, dann bist du nicht mehr bei mir und bist nicht mehr mit mir im Himmel, sondern in der Hölle. Ja, das ist die Wahrheit, das kann man nicht anders sagen. Aber ob das für eine Evangelisation so das Richtige ist, möchte ich mal dahingestellt sein lassen. Und ich denke mal, der Heilige Geist hat mich ein bisschen geführt, dass wir das vielleicht auch heute mal so ganz aus der Nähe betrachten, wie wir das machen können. Ich beziehe mich da auf den Missionsbefehl Jesu aus der Bibel, aus Matthäus. Jesus sagte zu uns, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Nun, unsere Aufgabe nennen wir deshalb Evangelisation, weil wir den Menschen aller Völker, so wie Jesus es sagt, die frohe Botschaft des Evangeliums verkündigen wollen und sollen. Und ich finde, das muss man sich auch immer mal wieder reintun, das, was Jesus dort in seiner Predigt gesagt hat, das war keine Empfehlung. Ja? Deswegen heißt diese ganze Geschichte auch der Missionsbefehl. Es war eine Anweisung. Nicht so, wenn ihr mal Zeit habt und wenn euch danach ist und wenn ihr gerade mal jemanden trefft, dann wäre es ganz schön, wenn ihr dann mal das ansprechen würdet. Nein, es war ein Missionsbefehl, den Jesus seiner Gemeinde gegeben hat. Und was Jesus hier auf jeden Fall sagt, wir sollen die Menschen zu Jüngern machen, zu Nachfolgern Jesu Christi. Wir sollen Menschen zu Jesus führen und ja, das hat auch einen Grund und einen Zweck. Damit sie das werden können, wollen wir sie lehren, was sie alles halten sollen. Denn das hat Jesus auch gesagt, lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger, wie sie das bewerkstelligen können, ohne dass aus der frohen Botschaft ein Jammertal wird aus du sollst, du darfst nicht, lass dies, mach gefälligst das oder, oder. Und eine wichtige Aussage besteht wohl darin, sie zur Entscheidung zu führen, dass sie sich taufen lassen. Das steht hier ganz einwandfrei im Missionsbefehl Jesu drin. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, damit sie gerettet werden. Also der Missionsbefehl ist nicht unbedingt damit beendet, dass wir Menschen zur Lebensübergabe zu Jesus führen, sondern die logische Fortsetzung davon ist, dass sich diese Menschen taufen lassen. Wenn wir das auch tun sollen, dann wird die Last für uns vielleicht zu schwer werden, wenn wir das alleine tun sollen. Immerhin ist es schon eine sehr heftige Aufgabe, Menschen von sich aus anzusprechen und sie zur Lebensübergabe an Jesus zu bringen. Wer das schon mal ernsthaft versucht hat, der weiß, wovon ich rede. Die Menschen haben heutzutage alles andere im Kopf, nur nicht Gott. Nur nicht Jesus, schon gar nicht der Heilige Geist. Da sind wir selbst in christlichen Kreisen manchmal dabei anzuecken. Bevor wir aber resigniert aufgeben, kommt nun das große Aber. Und dieses Aber in der Bibel und ich denke auch in der Predigt, dieses Aber steht ganz alleine Gott zu. Jetzt kommt es nämlich, aber Gott. Und in diesem Falle, wenn es um Evangelisation geht, aber der Heilige Geist. Wir rechnen einfach, wenn wir evangelisieren, mit dem Heiligen Geist, der genau diese Aufgabe auf dieser Welt hat. Oft bereitet er Menschen bereits vor und ruft sie zu Jesus. Und wir dürfen vielleicht gerade mal den Anstoß geben. Wir dürfen vielleicht der sein, der sie nach einer verschiedenen Anzahl, wo andere Leute schon mal versucht haben, durchzudringen. Wir sind vielleicht die, bei denen Sie dann diesen entscheidenden Schritt tun können und tun wollen. Und Jesus und der Heilige Geist, Sie bereiten die Menschen nicht nur vor, sondern Sie bereiten Menschen auch nach. Das habe ich auch oft erlebt. Aber eine wichtige Aufgabe bei der Bekehrung ist es eben, Menschen an eine lebendige Gemeinde zu verweisen und als Fortsetzung ihrer Bekehrung auf die Taufe hinzuweisen, denn das ist Inhalt des Missionsbefehls Jesu. Gut, Pause, Absatz, aber gleiches Thema. Wir sind immer noch beim Thema Gerechtigkeit. Und wie das zusammenhängt, komme ich jetzt. Darauf komme ich jetzt. Zwischenstation, der Missionsbefehl Jesu war, wie gesagt, nur eine Zwischenstation. Und Taufe war nur ein Aspekt, den wir bei all dem nicht vergessen sollten. Wenn wir an dieses Thema herangehen, dann sind wir gut beraten, das Wort, nämlich die Bibel, zu Rate zu ziehen. Und wenn wir in der Bibel von Taufe lesen, dann kommen wir zuerst zu Johannes dem Täufer. Ich meine das jetzt ganz konkret. Wer in der Bibel nach dem Wort Taufe sucht und das im Neuen Testament sucht, der Erste, der getauft hat, war Johannes der Täufer. Und dann ist die Frage, ist das unser Ziel, Menschen zu Johannes dem Täufer zu führen? Die Taufe des Johannes war die Taufe zur Buße der Sünden. Das wäre ja zumindest schon mal ein Anfang, denke ich. Wer Buße über seine Sünden haben möchte, der muss zuerst einmal eine Sündenerkenntnis haben, um dann über seine Sünden Buße zu tun. Buße bedeutet aber nicht, alles unter den Teppich zu kehren und fortan bedrückt und depressiv über sein eigenes Fehlverhalten durchs Leben zu stehen, sondern Buße bedeutet ganz einfach Umkehr. Das ist des Wortes ursprünglicher Bedeutung, Umkehr. Die richtige Reihenfolge ist also erkennen, bekennen und dann umkehren und dann das Sündigen lassen und auch keine anderen neuen Sünden begehen. Ist diese Taufe des Johannes das Ziel? Ist das unser Ziel? Schauen wir mal, was Johannes selbst dazu sagt. Er hat sich in der Bibel verewigt. Johannes sagt in Matthäus 3, Vers 11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Erstaunlich und bemerkenswert für mich ist, dass Johannes der Täufer, der Mann, bis zu dem das Gesetz Mose gilt, hier schon vom Heiligen Geist spricht. Er war ja bis dahin der Heilige Geist, bis auf einige sehr begrenzte Ausnahmen bei ausgesuchten Menschen Gottes, bei Königen zum Beispiel und bei Propheten. Der Heilige Geist war so bewusst noch gar nicht bei den Menschen. Deswegen sage ich es hier noch einmal, es ist bemerkenswert, dass der Hinweis bei Johannes dem Täufer schon da ist, auf den Heiligen Geist. Ja, und kurze Zeit später kommt Jesus dann selbst. Und als Johannes ihn aus den oben genannten Gründen nicht taufen will, sagt Jesus zu ihm, lass es jetzt geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da haben wir es, Gerechtigkeit. Lass es jetzt geschehen, sagt Jesus zu Johannes dem Täufer, ich möchte getauft werden, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. So ist es, Jesus stellt sich selbst unter das Gesetz und verkündet dem erstaunten Johannes, dass auch er alle Gerechtigkeit zu erfüllen hat. Jesus hielt es also für wichtig, die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Und die Frage für uns kann doch dann nur sein, Und wie ist es dann mit uns und unseren Mitmenschen? In Lukas 16 steht, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt. Wow, so bin ich darauf gekommen. So habe ich angefangen, dieses Thema anzugehen. Ich habe mich ausgiebig mit dem Thema Reich Gottes befasst, welches im Neuen Testament ja einen breiten Raum findet. Wir kennen die ganzen Gleichnisse zu dem Thema und Jesus hat da an mehreren Stellen drüber gesprochen. Ich habe mich also ausgiebig mit dem Thema Reich Gottes befasst, welches im Neuen Testament einen breiten Raum findet. Und betrachten wir einfach mal Matthäus 6, 33. Da sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Da ist es wieder, das Wort Gerechtigkeit. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Nun, in welchem Zusammenhang hatte Jesus diesen Ausspruch getan? Es war eine fundamentale Sache. Es ging um Versorgung. Ganz einfach und profan, die Menschen der damaligen Zeit stellten sich die Frage, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Das sind Sachen, um die wir uns jeden Tag kümmern müssen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, passt mal auf, ihr Lieben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das, worüber sich damals alle Gedanken machten, war ihm scheinbar nicht so wichtig. Und ich kann selber sagen, seitdem ich mich bekehrt hatte, ich hatte früher einen fürchterlichen Kampf um unser Einkommen, damit wir einigermaßen unseren Standard halten konnten. Seitdem ich Christ geworden bin, musste ich mich darüber nie wieder Gedanken machen. Es kam von immer irgendwo. Und wenn die Not mal besonders groß war, dann wurde das Wunder der Versorgung durch Gott noch größer. Und wir konnten wieder aufatmen und konnten froh sein. Und ja, das habe ich ganz persönlich erfahren. Deswegen will ich da auch Zeugnis von geben. Und ja, das ist das, was Jesus aber letztendlich gesagt hat. Wenn wir uns um das Reich Gottes kümmern und um seine Gerechtigkeit, dann wird uns Versorgung alles zufallen. Aber wichtig, das Reich Gottes soll zuerst da sein. Und es kam dann aber noch etwas hinzu, und das ist nämlich das Wort Gerechtigkeit, was wir vielleicht auch immer so ein bisschen hinten runterfallen lassen und vielleicht nicht so den Stellenwert einräumen, den das Wort Gerechtigkeit in der Bibel hat. Nun, die Bibel erklärt erstmal, was Gerechtigkeit nicht ist. Damit kommen wir dann wieder auf die Menschen zurück. In Römer 14 lesen wir, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Wieder das Wort Gerechtigkeit in dem Heiligen Geist und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Und die Frage ist doch nun, wissen wir denn, was diese biblische Gerechtigkeit ist, was dieses Wort, dieser Begriff, den wir in der Bibel häufiger antreffen, was er bedeutet? Oder denkt sich jeder etwas anderes dabei, damit die liebe Seele Ruhe gibt und keine Angst vor der Wahrheit haben muss? Wie sollen wir denn Gottes hohen Ansprüchen genügen, damit wir einigermaßen gerecht vor ihm bestehen können? Ich kenne mich doch. Ich kenne meine Fehler. Und ich kenne mein Versagen und ich kenne meine Unzulänglichkeiten und jetzt soll ich auch noch gerecht sein. Wie soll ich denn gerecht sein vor Gott, wenn ich es noch nicht einmal vor mir selber bringen kann und vor mir selber gerecht sein kann? So in etwa ging es mir damals. Gehen wir also der Sache noch mal weiter auf den Grund. Viele haben in ihrer Jugend von ihren Eltern, von ihrer Umgebung eine Erziehung erhalten. Und wenn es gut gewesen ist, dann haben unsere Eltern auch ab und zu mal gelobt. Der Normalfall in Deutschland, wenn man den Menschen so zuhört und zuhören kann, dann ist es aber so, dass scheinbar die Erziehung der Eltern oftmals nicht gereicht hat. Das kannst du nicht, lass das, warum hast du das schon wieder so gemacht, das hast du einen Fehler gemacht und. Aus der Seelsorge kennen wir diese Begriffe alle, die Menschen, die dann irgendwann in ihrer Seele erkrankt sind, sich das immer und immer wieder anhören konnten. Sie waren vor ihren Eltern nicht gut genug. Und das prägt einen Menschen, das ist wirklich so. Aber schon im Alten Testament bekommen wir etwas Näheres gesagt, was es denn mit der Gerechtigkeit Gottes auf sich hat. Bei Jesaja lesen wir, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und das geht noch weiter in Jesaja 54. Deswegen die Einleitung heute. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn, und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr. Ja, und langsam kommen wir zur Lösung, und zwar buchstäblich zur Erlösung, die das Wort Gerechtigkeit mit sich bringt. Gerechtigkeit ist unter vielen anderen Sachen ein Geschenk Gottes an uns, an seine Kinder, an die Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben und ihr Leben an Jesus übergeben haben. Durch ihn wird uns die Gerechtigkeit Gottes zuteil. Durch ihn werden wir tatsächlich zur Gerechtigkeit Gottes, egal wie wir uns dabei fühlen. Zu Anfang wohl meist gar nicht so toll, unsere Gefühle, aber wenn wir das erst einmal begriffen haben, dass diese Gerechtigkeit von Gott geschenkt wird, dass wir durch Jesus die Gerechtigkeit Gottes bekommen und geworden sind, dann passieren in unserem Leben ganz tolle Sachen. Kennt ihr den Spruch, da kommt aber einer mit breiter Brust daher? Na klar, wenn man die Gerechtigkeit Gottes ist, dann kann man tatsächlich mit breiter Brust daherkommen. Und dann versteht man die Waffenrüstung Gottes vielleicht auch noch unter einem anderen Gesichtspunkt. In Epheser steht nämlich so, steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrhaftigkeit. Wir wissen, die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus ist die Wahrheit. Und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wer sich diesen Brustpanzer jeden Morgen anzieht und den Tag über beibehält und weiß, ich bin in Christus Jesus die Gerechtigkeit Gottes in Person, den kann am Tag gar nicht mehr so fürchterlich viel passieren, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber besteht da nicht die Gefahr, überheblich zu werden bei all dem Wissen um die biblische Gerechtigkeit? Nein, keine Angst. Wie beginnt ja Jesaja dann? Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Und das ist der Schlüssel, den Jesus uns gibt, wenn er im Zusammenhang mit dem Reich Gottes die Gerechtigkeit anhängt. Denn das alles wird uns nicht ungeschützt passieren, sondern wird uns zuteil, und da sind wir wieder beim Thema, wird uns zuteil durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Denn, wie steht es drin, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Versteht ihr nun, warum ich immer so viel vom Heiligen Geist spreche? Jesus Christus, unser Herr und Heiland, und der Heilige Geist gehören untrennbar zusammen. Ja, sie sind sogar eine Person, zusammen mit Gott dem Vater. Und was wir schon bei Jesaja gelesen haben, wird uns in Römer 8 noch einmal ganz klar vor Augen gestellt. Es ist nicht unser Ding, gerecht zu sein oder gerecht zu werden. Es ist Gott, der Vater, der hier alles in der Hand hat. Die Auflösung des Geschehens ist hier, Römer 8. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wow, das bringt Entspannung. Gott ist hier. Gott ist mit uns. Gott hat hier für alles gesorgt. Gott macht gerecht. Und jetzt, wo wir uns entspannen können, können wir doch mal zu unserer Eingangsfrage zurückkommen. Was ist dann eigentlich Gerechtigkeit? Ich habe selbst lange nach der Antwort gesucht in der Bibel und auf dieser Frage immer nachgesucht und nachgegangen. Und ich habe die Erklärung während meiner Studien gefunden und war selber sehr überrascht und aufgebaut, nach langem Betrachten in den verschiedenen Bibelübersetzungen und Studienbibeln, habe ich folgenden Satz im Neuen Testament des Mühlheimer Verbandes gefunden, und zwar dort in den Fußnoten. Und dort wird es für meinen Geschmack wunderbar, schlicht, sehr logisch und sehr eingehend beschrieben, wenn es einem der Heilige Geist erklärt. Dort steht: Gerechtigkeit ist das Heilshandeln Gottes an den Menschen, das den sündigen Menschen in die Gemeinschaft mit Gott aufnimmt und ihm ein neues Leben schenkt. Als ich das gelesen habe, kamen mir die Tränen. So gerührt war ich vor dieser einfachen Heilsnachricht, die ganz allein Jesus zu uns Menschen gebracht hat, die ganz allein Jesus für uns möglich gemacht hat, die uns aber der Heilige Geist verdeutlichen muss. Ich wiederhole es nochmal. Gerechtigkeit ist das Heilshandeln Gottes an den Menschen, das den sündigen Menschen in die Gemeinschaft mit Gott aufnimmt und ihm ein neues Leben schenkt. Ein neues Leben. Ich denke, von uns hat das fast jeder erlebt hier im Raum, der vorher ein Sünder war, das er irgendwo erkannt hat, damit nicht weiterleben wollte und sein Leben an Jesus übergeben hat. Und dieser Jesus hat es möglich gemacht, weil er tapfer ausgehalten hat bis zum Ende, bis er sagen konnte, ja, es ist vollbracht. Und dann waren wir in der Lage, die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus zu werden. Und diese Gerechtigkeit Gottes, sie ist auch noch mit einigen Verheißungen verbunden, die schon so alt sind wie das Alte Testament. Denn dort lesen wir zum Beispiel bei Maleachi: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Gerechtigkeit ist also eine Sache, die nicht plötzlich und unerwartet über den Menschen kommt, sondern Gerechtigkeit ist, wie Maleachi es beschreibt, wie ein Sonnenaufgang. Zuerst sieht man nur am Horizont ein bisschen Helligkeit, dann wird aus der Helligkeit ein Licht und dieses Licht wird immer mehr und immer heller, je höher die Sonne steigt. Und das Licht verbreitet Wärme und man kann im Licht alles besser erkennen, was man in der Dunkelheit überhaupt nicht sehen konnte. Bis die Sonne dann im Zenit steht und alles erwärmt und man schon nicht mehr hinschauen kann, weil man sonst geblendet ist. Das erinnert uns doch an Jesus, der sagte: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und noch einmal, Maleachi: Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Da hängt auch noch was dran, genau wie beim Anspruch Jesus beim Trachtet nach dem Reich Gottes noch die Gerechtigkeit dranhängt. Es wird uns Heil verheißen, also versprochen, wenn wir uns zu Jesus, dem Sohn Gottes, bekennen, denn das ist die Aussage ins Neue Testament übersetzt. Über Heil könnte und sollte man eine eigene Predigt machen, das wird sonst heute zu lang. Deshalb will ich nun langsam zum Ende kommen, nicht ohne die Frage aufzustellen, wie kann man nun ganz praktisch zu dieser Gerechtigkeit, von der wir heute gesprochen und gehört haben, wie kann man dazu kommen? In welcher Richtung sollen wir unsere Bemühungen und Anstrengungen lenken oder umlenken? Nun, diese Antwort ist ganz einfach und in der Bibel im Neuen Testament zu finden, auch bei Römer. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht bei Habakuk, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hier schließt sich der Kreis vom Alten zum Neuen Testament und wieder zurück, wie es Kreise nun mal in sich haben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Hier könnte nun ein Amen stehen, stand ursprünglich auch. Ich will es aber noch mal ausdrücklich sagen, Rolf hat es vorhin schon angedeutet, bei den Geistesgaben ist unter anderem drin Glauben. Glauben ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und ich meine, viel einfacher und viel leichter kann die Lösung nicht sein, wenn in der Bibel steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird letztendlich durch die Geistesgaben, die uns der Heilige Geist vermitteln kann, er wird im Glauben, aus dem Glauben heraus leben. Ich könnte jetzt Amen sagen, das stand ursprünglich jetzt auch hier, aber ich wollte dann doch kein so ein frommes Ende haben und habe gestern Abend nochmal über alles nachgedacht und ich möchte noch etwas für die Praxis hinzufügen. Könnt ihr euch an den Beginn meiner Predigt erinnern, wo ich meine Erfahrung mit dem Bekehrungsversuch der Frau bei ihrem Freund erzählt habe? Ich habe im Laufe meiner Christenjahre in der Nachfolge Jesu von vielen, ja von sehr vielen ähnlichen Versuchen gehört. Ja, wenn du dann mal stirbst, dann kommst du nicht in den Himmel. Oder wer noch etwas direkter ist, ja, wenn du dann nicht stirbst, dann kommst du in die Hölle. Willst du dich nicht lieber zu Jesus bekehren? Soweit ich mich erinnern kann, war kaum einer dieser Versuche von Erfolg gekrönt. Und zusätzlich waren die Menschen, besonders die, die es bei ihren Angehörigen versucht haben und keinen Erfolg hatten, dann traurig und frustriert. Was stimmt denn nun hier nicht? Nun, die Erkenntnis, die ich aus diesen Begebenheiten gezogen habe, waren folgende. Die einfachen Menschen, um die es sich meistens handelt, waren im Leben nicht immer gut weggekommen. Sie haben viel Schlimmes erlebt. In Deutschland zum Beispiel einen Weltkrieg, den sie nicht verstanden hatten, in dem sie fast ausschließlich schwere Verluste erlitten hatten. Danach wurde ihnen auch noch gesagt, dass sie an allem schuld gewesen sind. Selbst die Nachkriegsjahre waren oft von Sorgen, Nöten und Problemen gekennzeichnet. Und die Kinder dieser Eltern, das sind wir, hatten dann meist auch nicht so sehr viel Schönes im Leben erlebt und zu lachen gehabt, sondern hatten schwer zu kämpfen, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und einigermaßen gut durchzukommen. Die meisten Menschen haben in ihrem Leben nicht viel Gutes erlebt. Und das vorwiegende Gefühl der Menschen, und das denke ich bis zum heutigen Tag, das vorwiegende Gefühl der Menschen heute ist Angst, Orientierungslosigkeit, Unfrieden in einer Umgebung, die absolut menschenfeindlich ist. Die Menschen waren und sind bis zum heutigen Tag zu den Mühseligen und den Beladenen geworden, die Jesus gerufen hat. Erinnert ihr euch noch an die Stelle, wo Jesus seinen Dienst aufgenommen hat? Ich lese es nochmal vor zu unserer Erinnerung aus Matthäus. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Achten wir doch mal drauf. Jesus tat genau das, was er auch in seinem Missionsbefehl als Arbeitsanweisung an seine Nachfolger gegeben hat. Jesus hat also schon mit seiner damaligen Tätigkeit eine Vorbildfunktion für alle seine Nachfolger. Er lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Frage: Was hat Jesus dann zum Volk gesagt, nachdem er diesen Eindruck bekommen hatte? Es jammerte ihn, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten hatten. Was hatte Jesus gesagt? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, sonst werdet ihr sterben und dann in die Hölle kommen? Nein, das hat Jesus ganz sicher nicht gesagt. Das steht auch in der Bibel. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und so werdet ihr Frieden finden für eure Seelen. Und das ist doch mal eine Einladung, am Reich Gottes teilhaftig zu werden, daran teilzunehmen. Und ich denke, genau das ist es, was die Menschen auch heute brauchen, weil sie es nicht haben. Die Menschen brauchen Frieden für ihre Seelen. Und deswegen ist es für die Menschen so wichtig, sich zu Jesus zu bekehren, damit sie genau das finden, was sie sich so sehr erhoffen und sonst nirgendwo finden. Frieden für ihre Seelen. Ein Aufruf zur Bekehrung könnte also folgendermaßen laufen. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie noch einmal ganz von vorne anfangen könnten. Ein Leben, in dem Sie einen Vater haben, der Sie von ganzem Herzen liebt und für den Sie ein Lieblingskind sind, auch wenn Sie sich mal daneben benehmen. Und Sie haben einen Chef, der es absolut gut mit Ihnen meint, Jesus Christus. Wenn Sie nie wieder vor etwas Angst haben müssen und sich nie wieder Sorgen über den morgigen Tag machen müssen, weil Sie gut versorgt sind. Sie meinen, das gibt es nicht, ich kann Ihnen den Weg zeigen. Der Weg heißt folgendermaßen: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus, mein Herr. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich kann Ihnen das vermitteln. Es ist ganz einfach und wir können es gleich hier machen. Sie müssen nur Ja sagen. Und zusätzlich bekommen Sie von mir noch eine Gebrauchsanweisung für Ihr neues Leben von mir, ein neues Testament. Da haben Sie dann alles nochmal schriftlich. Und ich werde Ihnen persönlich helfen bei den ersten Schritten in ein neues Leben, vielleicht in eine neue Gemeinde. Wollen Sie das? Ich weiß nicht, welche Worte Ihr in Zukunft für diesen Vorgang, Menschen für Jesus zu gewinnen, finden werdet. Ich bin mir sicher, dass jeder den richtigen Ton finden wird. Aber lasst uns um Gottes Willen von diesen negativen Einstiegsgesprächen wegkommen. Wir arbeiten im Auftrag Gottes und seines Sohnes Jesus Christus und dem Heiligen Geist zusammen und nicht für ein Beerdigungsunternehmen. Lasst uns in Zukunft einfach immer positiver werden und alles positiv ausdrücken. Denn immerhin, wir sind die Gerechtigkeit Gottes und sonst niemand. Und jetzt sage ich Amen. Amen.
Wenn wir das Abendmahl haben, dann wird auch immer die Zeit knapp. Da brauchen wir ein bisschen länger wie sonst. Aber vielen Dank erstmal für die Predigt. Eine ganz klare Botschaft und vor allen Dingen so vorgetragen, dass wir sie auch alle verstehen. Das ist ja das Wichtigste überhaupt daran. Ein Paradebeispiel an hörendem Gebet, das ist mir auch schon widerfahren, dass ich Mittwoch eine Predigt fertig hatte und dachte, klasse, das ist genau das Richtige für die Gemeinde. Und am Samstagnachmittag kommt auf einmal der Heilige Geist und sagt, nee, nicht heute. Und dann sitze ich am Samstagabend noch ein paar Stunden da und mache die Predigt, die der Herr mir aufs Herz legt. Vielen Dank dafür. Ja, wir wollen gleich zum Abendmahl übergehen und die Zeit ist knapp. Ich habe aber gesehen, Manfred hat ein Plakat gemacht und da steht Johannes Kapitel 3, Vers 16 drauf. Und das passt genau zur Predigt. Wenn du das fertig kriegst, uns das jetzt mal kurz und bündig mitzuteilen, damit wir mit dem Abendmahl nicht irgendwie bis nachmittags um 3 brauchen.
Darf ich noch was
Ja, und du darfst auch noch.
Ich bin so aufgekratzt. Nur ganz kurz ein kleines Zeugnis, ich bin nur so glücklich, wenn ich nur dran denke. Gestern, ich war sehr müde und sehr erschöpft und von der Hitze kaputt. Und ich hatte mir vorgenommen, einiges zu tun und endlich mal das und das und das. Aber dann war ich mittags, dann habe ich mich hingelegt. Ich sage, ach Herr, ich kann das alles nicht. Ich bin einfach erschöpft und ich bin müde, ich muss schlafen. Und wenn es dann der ganze Nachmittag ist, es bringt nichts. Und dann habe ich mich auch hingelegt und dann sah ich, da kam so eine dunkle Wolke. Und dann dachte ich, ach, wenn das jetzt regnet, du hast da einiges draußen stehen, dann müsstest du noch kurz aufstehen, denn sonst wird ja alles nass. Ich bin so müde. Naja gut, das mache ich schnell. Dann stand ich also auf. Dann habe ich das gemacht. Dann kam eine solche Kraft in mich hinein. Jetzt kannst du noch das und das. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Ich bin doch ganz kaputt. Ja, da kannst du doch auch noch schnell. Ja, dachte ich, das geht doch gar nicht. Ja. Dann ging das den ganzen Nachmittag. Ich habe alles gemacht, was ich wollte. Ich war so überglücklich, ich konnte nur Lobpreislieder singen und fast tanzen am Abend und sagen, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht, ja, woher habe ich diese Kraft? Herr, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Und wenn ich heute Morgen noch dran denke, ich konnte es nicht fassen. Also so groß ist unser Gott. Danke, das war's.
Dir entgeht nichts, du siehst alles. Das ist mein Freizeitaufenthalt. Zwei Schrebergärten und da steht ein so ein kleines Häuschen in den Schrebergarten. Und da bin ich mit meiner Frau am Unkraut zupfen. Nur, dass Sie wisst, Geschwister, was macht er eigentlich in seiner Freizeit? Das ist auch ganz, ganz wichtig und entscheidend für uns. Ja, Rolf, du hast den Zettel gesehen, ich will ihn vorlesen. Das ist eigentlich wie ich 14 nach einer Jugendbundstunde mit einem Prediger, der hieß Theodor Rust, auf die Knie gegangen bin und mein Leben Jesus übergeben habe. Das ist nun schon fast 70 Jahre her, aber das ist der Grund. Johannes 3, Vers 16. Und wisst ihr, was das auf sich hat? Die Olympiasiegerin, die Goldmedaillengewinner im Kugelstoßen, seit 28 Jahren zum ersten Mal wieder eine Frau, die hält, wie sie die 20 Meter die Kugel gestoßen hat, hält sie dies Schild über die Deutschlandfahne. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Und da zeigt sie das. Sie heißt mit Vornamen Jemini. Also nicht du meine Güte, sondern Jemini. Oder man sagt immer, oh, ich habe den Ofen vergessen auszumachen. Die Erbsensuppe brennt an. Ne, Jemini kommt aus Karlsruhe, aus einer Gemeinde. Heute Abend fährt sie da wohl wieder zurück und die hält dieses Schild vor die Deutschlandfahne. Johannes 3, Vers 16. Ich weiß nicht, ob einer hier unter uns heute Morgen ist, der das auch gesehen hat. Und hast gesehen. Und da war ich, das war für mich, sie sagt, das Mädchen sitzt da und dann sitzt sie so. Ich denke, Mensch, was macht die da? Das kann doch nicht angehen, Esoterik oder was. Nein, sie hat Gott ein Notgebet nach oben gestoßen. Er möchte jetzt die Würfe begleiten. Beim ersten Wurf ist sie hingefallen auf ein Knie. Dann beim fünften Wurf hat sie die 20 Meter geschafft. Seit 28 Jahren die erste Frau in Deutschland, die wieder eine Goldmedaille bekommen hat, eine Olympiasiegerin. Dann, ja. Den Vers mal vorlesen. Ja, kann ich vorlesen. Ja, Pass mal auf, Mensch, jetzt habe ich meine Brille da liegen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das Manfred Fluck das ewige Leben bekam. Oder von mir aus auch, dass Reinhard das ewige Leben bekam. So hat er ihn geliebt. Und dann kam ein amerikanischer Hochspringer, der hält auch einen Zettel hoch. Da stand drauf, in Jesu Namen hält er den Zettel hoch, über die amerikanische Flagge. In Jesu Namen, I jump. Mit ihm springe ich über Mauern. Die waren schon bei 2,30 Meter beim Hochsprung. Ich weiß nicht, ob heute ist die Olympiade zu Ende, heute Abend um 9. Das wollte ich euch nur heute Morgen mitteilen. Also, wenn ihr sagt, oh Jemini, ich habe vergessen, den Ofen auszumachen, die Erbsensuppe brennt an, dann denkt an die Goldmedaillengewinnerin. Sie hat Jesus die Ehre gegeben. Sie hat das vor die Deutschlandfahne gehalten.
Ja, und ihr wisst ja auch, dass zu Beginn der Olympiade das Abendmahl und Jesus Christus ganz schlimm verhöhnt worden ist. Und ich möchte noch ergänzen, dass ein Bus nach Paris gefahren ist und da war die Aufschrift, ich weiß nicht mehr wortwörtlich, aber hört auf mit den Attacken gegen die Christen. Und dieser Bus ist von der Polizei auf Anweisung der Regierung angehalten worden. Alle sind verhaftet worden. Sie hätten angeblich eine nicht angemeldete Demonstration gemacht. Das stimmt aber gar nicht rechtlich, weil es war eine Aufschrift auf dem Bus und das war völlig legal. Und man hat die so eingeschüchtert, man hat die Leute einer Leibesvisitation unterzogen. Also es ist schon schlimm, was hier abläuft in Europa.
Ja, ihr Lieben, ich finde, das war eine ganz tolle Beendigung von der Olympischen Spiele. Ich habe es auch im Fernsehen gesehen, wie diese Frau, eine ganz unscheinbare junge Frau, mit einmal den Namen Jesus im Mund führte, mitten in einem Interview. Ich war fast geplättet, aber sowas von Freude breitete sich aus. Und das, nachdem die Olympischen Spiele so unchristlich eröffnet worden sind, das war ein toller Abschluss. Und wir loben und preisen unseren Gott dafür, dass er solche Menschen unter uns ja, den Mut gibt, es auszusprechen. Ja, genau. Ja, und wir wollen das tun, was Jesus seinen Jüngern ans Herz gelegt hat. Wir wollen uns nämlich das Abendmahl heute einnehmen, alle zusammen. Und zwar machen wir das aus einem ganz bestimmten Grund, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass Jesus wiederkommt. Das ist das Erinnerungsmahl an die Wiederkunft Christi. Und ich möchte euch bitten, wer das Abendmahl mit uns zusammen einnehmen möchte, der möge doch bitte nach vorne kommen.